Willkommen zurück bei Borgert spricht. Heute mit Jens Hartwig. Der Jens ist Sprecher und Schauspieler und war unter anderem lange Zeit bei der verbotenen Liebe vor der Kamera. Heute spricht er viel synchron und liest spannende Hörbücher. Davon und von noch viel mehr erzählt er jetzt bei Borgert spricht mit Jens Hartwig.
Red mit mir. Erzähl mir doch mal, wie's dir heute geht. Oh, red mit mir. Ich bin für dich da, lehn dich zurück und red mit mir. Red mit mir. Red mit mir. Komm und red mit mir. Red mit mir.
Soll ich dir mal was ganz ehrlich sagen? Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Podcast gehört.
Was?
Wow. Das ist wirklich so.
Okay, wir beginnen. Das ist schon der Podcast. Ja. Es geht schon los.
Außer das habe ich jetzt, wie bin ich dahin gekommen? Über die letzte Wetten, das Show. Wow. Da haben die natürlich dann noch Werbung gemacht. Mike Krüger und Thomas Gottschalk für ihren Podcast. Und da habe ich gedacht, komm, da hörst du jetzt mal rein, weil die kennst du aus deinen Kindheitstagen. Und dann habe ich halt gedacht, ja. Zwei alternde Millionäre, die über ihren Wellnessurlaub reden.
Hast du jetzt auch die Kirsche rausgepickt direkt.
Hast du den auch gehört?
Nein, aber ich meine, wenn du jetzt natürlich so denkst, ja, wenn das Podcast ist, dann naja, es ist ja so vielseitig. Ne? Das ist ja so wie, wenn man sagt, also ich habe im Fernsehen jetzt einmal, wie heißt es hier, Bauer sucht Frau gesucht und nee, Fernsehen ist nichts für mich. Weißt du, es gibt ja so viel. Es gibt ja auch so redaktionell aufgearbeitete Podcasts, es gibt auch sowas, wo einfach zwei Leute quatschen und man denkt sich, was soll das überhaupt? Oder es gibt auch wirklich so thematisch bezogene Dinge. Also ich finde immer am sympathischsten sowas, was sehr spezifisch ist. Ich höre gerne Geschichtspodcasts, die höre ich auch gerne so von Bayern, Bayern 3 oder sowas, da gibt es interessante, alles Geschichte oder sowas. Die sind dann halt sehr groß aufgebaut, mit auch tollen Stimmen. Aber es gibt auch solche, wo einfach jemand sagt, ich bin total interessiert an Geschichte und habe richtig viel Wissen durch Abi oder so erlangt, wo soll das alles hin? Ich mache mal einen Podcast. Und das ist wirklich dann ist es nicht so professionell und vielleicht auch ein Sprachfehler drin, aber es ist total sympathisch und auch ehrlich. Und
ich merke einfach, ich bin meiner Zeit hinterher. Was soll ich da groß um den Brei reden? Ja, ne? Aber ich nehme mir das jetzt mal vor.
Du fährst also, noch, bist auch mit so einem Fahrrad gekommen, was vorne so ein großes Rad hat, und hinten so ein kleines.
Genau, hinten kommt noch so heißer Dampf raus und so.
Den Zylinder vorne an die Tür gelegt.
Richtig, ja.
Wann führt man nochmal so Gespräche, wo man so intensiv, jetzt so wie wir hier zusammensitzen, wenn wir uns jetzt irgendwo gesehen hätten im Studio, hätten wir vielleicht mal, ach, du bist der Jens, ja, du bist der Micha, ah ja, cool. Wo gehst du jetzt? Ja, ich gehe zum WDR, ja, cool, okay, mach's gut.
Ne? Ja, und noch geht das. Und demnächst schicken wir dann unsere virtuellen Avatare, die sich dann mit Projektionen irgendwie treffen.
Und wir
während du auf Mallorca sitzt und ich irgendwo in Bulgarien oder wo auch immer.
Ja, das wäre ja eigentlich nicht so schlimm, oder? Das wäre jetzt nicht so schlimm, wie wenn wirklich irgendwelche anderen Avatare, mit denen wir nichts zu tun haben, unterwegs
wären. Das wäre ganz doof, ja. Das wäre ganz doof. Aber ich bin eigentlich, solange das echte Zwischenmenschliche bleibt, bin ich happy. Und ich glaube, wenn das irgendwann mal in so eine Richtung geht, dass das wirklich nur noch über irgendwas Virtuelles läuft. Oh.
Findest du dann auch schon so Session-Link und so Schalten machen nicht so sexy?
Ja doch, das geht, da kommt man ja nicht dran vorbei. Das finde ich sogar super, weil das ja vieles vereinfacht. Ne? Ich denke nur manchmal, wer weiß ja, ob das irgendwann wirklich in so eine Richtung geht, dass du dann wirklich nur noch, also wenn man es jetzt mal ganz zu Ende denkt, sitzen wir irgendwann alle da und haben Stecker hinten im Kopf drin und machen gar nichts mehr. Das ist natürlich jetzt ein sehr...
sehr utopisch gesprochen, aber ja. Ich verstehe, was du meinst, klar. Ja. Wäre ja vielleicht, je nachdem, ob uns sonst der Untergang geht, wäre das vielleicht sogar das kleinere Übel. Ne? Aber hast du sonst großen Bammel vor dem Thema KI oder wie beschäftigst du dich damit?
Also Bammel nicht, aber ich habe das jetzt mal ein bisschen, wie wahrscheinlich jeder gerade in der Branche oder auch in den anderen Branchen beobachtet. Und naja, dann geht so die Fantasie natürlich los. Was kann da alles so mit gemacht werden? Das ist ja wirklich Fluch und Segen, also wie alles, ja, was mit Technik zu tun hat am Ende. Und manche Sachen sind ja unglaublich beeindruckend, was da jetzt möglich ist. Also ich habe jetzt gerade für Ghostbusters gesprochen. Frozen Empire. Mhm. Ich hab, hast du ihn schon gesehen? Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Aber in Berlin tatsächlich auch, ja?
Ja, ja, natürlich. Cool. Die,
natürlich, sowas macht, man nicht, sowas macht man nicht in diesen Gefühlen.
Also die sind da aber eigentlich, macht mir auch einen relativ entspannten Eindruck mit dem ganzen Thema. Und am Ende werden die sich auch nicht wehren können, wenn da größere Veränderungen kommen. Weil am Ende kommt das alles aus Hollywood dann. Aber momentan ist das total entspannter.
Wen hast du gesprochen bei Ghostbusters?
Da gibt es die Figur, der heißt Lars. Und das ist sozusagen, also die spielen hier, du hast nicht geguckt.
Ich habe den Trailer aber gesehen. Ist das diese neue, ist das von James Acaster gespielt?
Ja, genau.
Ich bin nämlich großer James Acaster-Fan.
Ehrlich?
Ja, oh, der ist sensationell. Ich finde den so komisch.
Ich kannte den vorher gar nicht.
Englischer Comedian, der hat so einen geilen Humor. Hast du mal reingeguckt?
Ich habe ein paar Sachen geguckt von dem. Der ist ganz gut dabei. Ja.
Toll. Er hat ein Netflix-Special. Das ist so einzigartig, finde ich. Das ist halt nicht einfach so ein Comedy-Special, 40 Minuten oder eine Stunde, sondern das sind vier Special quasi hintereinander, die alle so ein Konzept verbindet. Die hat er an einem Abend gespielt hintereinander, 4 Stunden lang. Das ist sensationell. Guckt euch das an. James Acaster bei Netflix, der hat mehrere Specials, aber das ist toll. Ja,
der ist hierzulande noch relativ unbekannt, glaube ich.
Ja, das sind ja häufiger eher so die englischen, amerikanischen Comedy. Da kommt immer so einer, sticht so raus, also kennst du Chris Rock oder so, oder du kennst vielleicht, weiß ich nicht, Jim Carr oder sowas aus England, ne?
Ja, der hat, glaube ich, noch nicht so viel gedreht, aber jetzt hat er den, weil die Alten sind ja wieder dabei, ne? Die drei Alten. Und der vierte, der Spengler, Egan Spengler, der lebt ja leider nicht mehr, der Schauspieler. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Und dafür haben sie, glaube ich, den sozusagen als neuen Nerd da reingeholt.
Haben sie an dich gedacht?
Bei Nerd haben sie anscheinend an mich gedacht, ja.
Wie machst du das denn, wenn du in Köln wohnst, aber auch in Berlin sprichst?
Ich habe auch eine Wohnung in Berlin, ja. Also ich habe ganz gut zu tun, manchmal mit dem Pendeln, aber es klappt ganz gut, ja.
Hast du denn so viele Kollegen sagen, in Anführungsstrichen eine Wohnung in Berlin, dass du das einfach vorgibst? Oder ist da tatsächlich
wo du hingehst? Nee, ich habe eine Wohnung da, ja. Also sonst wird es auch schwierig, ne? Ja. Also ich habe früher das mal mit Hotel gemacht und so, und das ist dann irgendwie doch stressig und...
Wie bist du denn aufgestellt, wenn ich frage, der Familie?
Ich habe eine Tochter.
Also das frage ich nur, weil ich mir...
Du hast auch Kinder,
weiß ich. Ich habe zwei Kinder, eins, also werden sie jetzt 3 und 1. Da könnte ich mir jetzt gerade nicht vorstellen, so viel zu pendeln in der Zeit. Das würde meine Frau sagen, hast du so eine Ahnung jetzt.
Meine Frau ist ja auch freiberuflich und deswegen kriegen wir das ganz gut hin. Und wir können natürlich auch zusammen nach Berlin, ne? Also,
ja, gut.
Ja, gerade wenn das dann, ne, also das ist ja zum Beispiel so, wenn du dann so größere Produktionen machst, jetzt irgendwie Ghostbusters oder jetzt habe ich gerade Garfield gemacht, ja, und dann hast du ja manchmal auch die irgendwelche Retakes oder so, ne, und das ist natürlich dann immer gut, wenn du dann vor Ort bist, weil weißt ja, wie das dann ist, wenn du dann wegen irgendwelchen Kleinigkeiten hin und her fährst oder
ja,
so.
Ja, ärgerst dich manchmal schon, wenn du in die Südstadt musst von irgendwo. Ja, verstehe.
Ja, wir sind sowieso verwöhnt mit Wegen hier. Also in Köln ist das, ja.
Bist du schon mal im Ausland tätig gewesen als im
beruflich?
Job? Ja, beruflich jetzt, als Schauspielersprecher?
Also wir sind auf Mallorca regelmäßig. Da haben wir so ein Partnerstudio. Ich weiß nicht, ob du das Studio bei Palma Jug Major kennst. Mit denen machen wir ab und zu was.
Mhm. Wenn du dann da bist,
wenn quasi. Wenn ich dann da bin, Studio. Ja. Aber das meiste mache ich von hier aus, also aus Deutschland.
Auf Mallorca war ich auch vorletztes Jahr und da war dann genau in der Zeit, wurde ein total wichtiger Job von mir angefragt, da war auch meine Stimme war nötig. Aber es war ganz cool, weil die hatten dann auch ein Studio rausgesucht, die haben gefragt, wo bist du denn, in welchem Hotel? Wir suchen ein Studio raus, das war dann noch direkt um die Ecke. Und das war zufällig ein Tonstudio, ein Musikstudio eigentlich, der hat viel mit Annie Lennox aufgenommen und so. Und da hingen
ganz cool.
viele Plakate und Poster von. Total netter, Spanier auch, war ein cooler Typ.
Ja, die kommen ja auch demnächst bei dir. Ich,
die Poster, die...
Ja, ich sehe, ja, ich habe eine Vision von Paul McCartney-Bildern an der Wand.
Ach, wenn der hier sitzen würde, was wäre das für eine lange Folge. Junge, Junge, den würde ich ausquetschen. Aber das sind halt alles Geschichten, die hat er schon 33 Mal erzählt. Ne? Ja. Bist du Beatles-Fan oder gar nicht so
besonders? Ja, schon. Also ich höre die schon gerne. Ich habe die jetzt so als Kind und Jugendlicher nicht so viel gehört, obwohl ich... Stimmt eigentlich auch nicht. Ich habe viele Beatles-Songs auf dem Klavier damals gespielt als Kind.
Ah, ja.
Und dann hat das aber irgendwann so mit der Spätpubertät aufgehört. Dann kam so, ich bin ja auch so 90er-Kind, also 70er, 80er, 90er, aber war dann vor allem so meine Jugend. Und dann war eben dann waren mir die Beatles ein bisschen zu harmlos. Da war halt so Metal und Nirvana und halt so, ne, die ganze Guns N' Roses Zeit und was da so kam.
Aber das Besondere an den Beatles, finde ich, ist ja so für unsere Generation, die Musik, so wie wir sie jetzt hören, bis auf vielleicht die drei neuen Songs aus den 90ern und jetzt den letzten Song, den sie gemacht haben, die gibt's schon immer so, wie die da war, außer dass sie neu gemischt wurde. Und die ist jetzt auch immer noch genauso. Also die war immer schon so präsent, weißt du? Nicht so, wie man sagt, ah ja, die Backstreet Boys, ah ja, die waren da mal in den 90ern, dann waren wir da alle drauf getanzt und fanden halt alles richtig klasse. Sondern die Beatles waren, wie du gerade sagst, als kleines Kind hast du schon diese Musik auf dem Klavier gespielt und dann,
ja.
Ich hab's ähnlich bei mir auch, ich hab's auf Gitarre oder auf dem Klavier früher gespielt und dann habe ich es nochmal so als Erwachsener überhaupt neu erlebt und auch dann gerade das Phänomen der Beatles, die Historie, wie die Songs so zustande kamen, als selber als Songwriter fand ich das unheimlich interessant.
Also irgendwie kann man es nicht wegdiskutieren, ne? Aber alles, was du so hörst heute, es gibt eigentlich fast nichts, was nicht irgendwie auf, was es nicht bei den Beatles in irgendeiner Form schon gegeben hat. Mhm. Also das war schon ein Feuerwerk an Kreativität und einfach an Neuem, was sie damals gemacht haben. Was willst du da noch Neues draufpacken?
Ja. Also vor allen Dingen haben die ja so neue Sachen gemacht, so einfach nur, weil die einfach rumgespielt haben, ne? Lass mal rückwärts abspielen. Oh, geil, cool. Halt mal das Mikrofon an den Verstärker. Oh, cool, so starten wir jetzt den Song. Total bescheuert, ne? Aber richtig, war halt einfach damals geil und jetzt ist es einfach so, oh, die waren Genies. Die verrückten, ja. Idioten.
Aber wer weiß, jetzt ist das Kiffen ja erlaubt bei uns, vielleicht kommt jetzt auch wieder ein bisschen mehr Schwung in die Musikbranche.
Aber apropos Beatles und KI, das finde ich wiederum richtig geil. Ich weiß aber auch nicht, wie ich da jetzt so, sag ich mal, moralisch drüber denken soll. Das ist halt super geil. Es gibt bei YouTube super viele Clips und KI-Modulationen mittlerweile, wo du dir beispielsweise Wonderwall gesungen von Paul McCartney anhören kannst oder so. Und das finde ich sensationell.
Unglaublich, oder?
Also es ist wirklich unglaublich. Ja. Erstmal ist es unglaublich, faszinierend, aber es ist auch so geil, weil du denkst, boah, das gibt dem Song nochmal, Wonderwall ist ein fantastischer Song und der muss auch von Gerlain, also singt der Neil oder der Liam? Der Liam singt's. Von dem muss es auch gesungen sein, aber das mal mit Paul McCartneys Stimme zu hören oder so, oder irgendeinen Bowie-Song von John.
Aber der
John
hat
Lennon.
Dann auch einfach sein Okay dafür gegeben, ne?
Nee, das, auf keinen Fall. Das ist einfach, irgendwer hat es in seiner Garage moduliert und dann hoch.
Und da kann man das einfach so abrufen?
Ja,
oder?
Ja.
Krass.
Ja, klar.
Da wissen wir ja, was uns demnächst blüht. Ja,
genau.
Aber ich glaube, das dauert noch, ja. Aber ja, so geht's eben, ne? Du kannst auch Michael Jackson alle meine Endline singen lassen.
Kevin, wenn das passt. Jamona. Geil. Komm, wir kommen mal ein bisschen wieder zurück zu dir. Du bist also Sprecher und Schauspieler. Und weißt du was? Du komplettierst hier so ein bisschen eine kleine Geschichte. Denn jetzt hatte ich sie schon alle hier. Ich hatte schon Caro hier, die war lange bei Alles, was zählt. Ich hatte die Dani hier, die hat lange bei der Lindenstraße mitgemacht. Ich hatte die Ela hier, die war lange bei Unter uns. Und ich hatte jetzt vor kurzem die Caro hier, die war lange bei Marienhof. Und jetzt kommst du. Und du hast lange bei der Verbotenen Liebe mitgemacht.
Ja.
Ich habe nur gute Zeiten und schlechte Zeiten nicht dabei. Aber das ist auch eher nicht Köln-basiert, ne?
Kommt auch noch.
Kommt auch noch. Du hast wirklich große Visionen für mich. I like it.
Ja.
Wie war denn die Zeit für dich und wie ist denn das zustande gekommen? Wie blickst du darauf zurück?
Also zustande gekommen ist das über ein Casting, ganz unspektakulär. Und da muss man ja dann so verschiedene Instanzen durchlaufen. Und dann war ich da 5, 6 Jahre. Das Lustige ist, ich wollte damals unbedingt, also für mich kam eigentlich nur Theater in Frage. Als ich von der Schauspielschule kam oder als ich auch noch da war, habe ich auch schon Theater gespielt und ich mache nur Theater. Ja, und dann kam plötzlich so eine Soap um die Ecke und ich hatte vorher zwar auch schon gedreht, aber ja, dann fragen sie dich halt, ja, Jens, hast du Lust? Ne? Dann kriegst du so einen Vertrag unter die Nase gehalten und dann ist es eben hopp oder top. Ja, und dann bin ich da fast 6 Jahre gelandet. Und es war auch eine coole Zeit, muss ich sagen. Also diese Geschichten sind ja immer so ein, das läuft ja alles nach einem bestimmten Schema. Mhm. Also ich habe das am Anfang auch nicht kapiert, aber irgendwann habe ich gemerkt, so, ja, es ist einfach so alle 2, 3 Monate wiederholt sich das eben, ne, damit man eben immer wieder die Leute so neu abholt an dem, was sie eben schon kennen, ja. Mit was Altem neu abholen, so ein bisschen. Und das Lustige ist, und das ist übrigens ein schöner Bogen, fällt mir gerade ein, die Soap kommt ja aus dem Radio. Wusstest du das?
Nein.
Da kommt der Name nämlich her. Das ist, wirklich ein Format gewesen. Ich glaube, das waren so Werbespots, die wirklich speziell für Hausfrauen, ja, wie man das ja damals nannte, gemacht wurden. Und die wurden eben auch so konzipiert, dass du die beim Bügeln hören kannst. So.
Ach, interessant, ja.
Ja, also du musst...
So seichte Unterhaltung.
Genau, seichte Unterhaltung, genau. Ja.
Soap wie
zum Beispiel,
Hausarbeit, ja.
Also und dadurch ist dieses Konzept eben entstanden. Und wenn man sich das mal anguckt, dann wird man ja auch schnell feststellen, dass immer sehr viel Inhalt auch erzählt wird erstmal, also verbal. Ja, was jetzt der Film zum Beispiel über Bilder macht, das gibt's ja bei so einer Soap fast gar nicht, sondern das wird halt alles immer verbalisiert, damit man eben auch vom Bügeleisen aus noch mitkommt bei der ganzen Geschichte.
Also glaubst du, dass das tatsächlich auch noch in den 90ern gerade so aufgebaut war, dass man nicht unbedingt hingucken musste, sondern einfach
das
tun könnte? Ne?
Das ist heute noch so.
Ich weiß gar nicht, wie ich heute, wie viele Soaps gibt's? Gibt's alle Soaps heute noch? Weißt du, was mit der verbotenen
Liebe? Es wird weniger.
Ist die verbotene Liebe noch?
Ich habe jetzt gerade nochmal alles, was zählt, gemacht für ein paar Monate. Und es gibt es auch noch, ne? Läuft auch noch erfolgreich. Vieles wandert ja auch so ein bisschen ins Internet ab. Ne? Mhm. Und da werden ja auch die Zuschauer gemessen. Das war zu meiner Zeit noch nicht so. Da wurde noch nicht geguckt. Das war eigentlich schon im vollen Gange, aber es wurde einfach noch nicht genau geguckt, wie viele Klicks werden da abgerufen. Und mittlerweile ist es aber so, ja, und es gibt noch, die allermeisten gibt es, glaube ich, noch.
Ja, die Lindenstraße hat sich.
Ja, die stimmt, die hat es auch erwischt. Ja. Und ein paar Soko-Folgen sind, glaube ich, auch eingestellt worden.
Ist Soko, würdest du sagen, ist auch eine Soap?
Ja, es ist ja wöchentlich, ne? Der Krimi unter den Soaps, ja.
Aber das ist interessant, wie du das sagst mit dem gleichen Konzept, was es immer so gibt und dass das alle paar Monate repetitiv ist. Das ergibt ja auch kompletten Sinn, ne? So eine Soap ist ja auch so ein bisschen wie so ein Tag der offenen Tür in so einem Ladenlokal oder so. Da kommen immer ein paar Leute rein, dann bleiben sie ein bisschen, dann gehen sie wieder raus, dann kommen sie vielleicht nochmal wieder, ne?
Genau.
Und dann sagen sie, nee, für den Laden bin ich jetzt zu alt und dann kommen wieder junge neue Leute rein. Wer war denn deine Rolle? Du hast gespielt? Irgendein Professor, Doktor?
Nee, da sah ich ja noch ein bisschen jünger aus.
Aber irgendein Adelstitel war
da. Da habe ich einen aus der Adelsfamilie gespielt. Tristan von Lahnstein hieß die Figur.
Natürlich.
Ja. Wow. Und die Elke Heidenreich hat ja auch bei uns gedreht, war ja auch großer Fan. Der hat mich dann immer mit Graf Psycho begrüßt morgens in der Maske, weil die Figur immer so ein bisschen überdreht war und so ein bisschen über die Stränge geschlagen ist, was ja total schön war für mich, weil ich durfte echt verrückte Sachen da machen. Und das war auch eine schöne Zeit. Also es hat Spaß gemacht und habe nette Kollegen, zu denen ich heute teilweise noch Kontakt habe. Ja.
Wie lange warst du denn am Theater vorher, dass du?
Also ich war ja nie fest am Theater. Ich habe angefangen damals in Koblenz am Stadttheater und dann war ich in Erlangen und dann ging das relativ schnell mit der ARD los. Und jetzt gerade spiele ich wieder, jetzt bin ich in Bonn am Kontrakreis und spiele Trennung für Feiglinge, also Komödien. Ich mache momentan, oder in letzter Zeit eigentlich nur noch Komödien, ja, weil ich gemerkt habe, das macht irgendwie bessere Laune als diese Depri-Rollen. Und das Leben ist ja schon teilweise gerade jetzt irgendwie anstrengend genug, ne, mit allem, was so um einen herum passiert. Und dann bin ich immer happy, wenn ich einfach was mache, was eben happy macht, ne?
In Bonn bist du auch geboren, das ist deine Heimatstadt?
In Bonn bin ich geboren, ja.
Bist du da auch aufgewachsen? Oder
nur da bin ich zur Schule gegangen, ja. Und dann habe ich eine Zeit lang in Erlangen gelebt und die meiste Zeit jetzt eigentlich in Köln verbracht.
Also ist Bonn jetzt nicht so sehr deine Heimat und jetzt spiele ich wieder in Bonn, ach, meiner Stadt, oder?
Ja, doch, schon ein bisschen so. Aber doch, es ist schon so, aber manchmal bist du dann so viel unterwegs, denn ich weiß nicht, ob du das kennst, dann vergisst man das irgendwie plötzlich und denkt so, ach ja, ich bin ja hier und stimmt, hier, in dem Café war ich ja vor 25 Jahren immer.
Also ich kenne es nicht so, was meine Heimat angeht, weil ich als kölscher Jung immer hier wohne.
Du kommst aus Köln, ne?
Genau, richtig. Ja. Und ich war viel in der Welt unterwegs, auch früher beruflich auf vielen Drehs unterwegs, als Kameramann allerdings. Da habe ich eher dann gedacht, wenn ich dann nochmal in Portugal war, dachte, ach, hier habe ich da auch schon mal vor fünf Jahren ein Pastiche gegessen. Ah ja, stimmt, ja, klar, bei dem und dem Dreh. Ah ja, schön, ach, jetzt hat sich das verändert. Aber zu Hause war immer klar, da steht der Dom und da geht es zum Fernsehturm und hier wohne ich.
Kameramann, da war es aber einen ziemlich geraden Rücken.
Ja. Oh, das täuscht. Ich habe wirklich eine leichte Skoliose.
Ja.
Ehrlich, auch weil ich teilweise damals noch, als ich angefangen habe, echt noch mit den schweren Mühlen gedreht habe. Ich habe viel Bühnenkamera gemacht im E-Sports-Bereich. und wirklich dann mit so einer fetten Kamera, mit einem Scheinwerfer noch drauf, auf der, in der Kölner Arena auf der Bühne stehen für 6 Stunden. Boah, ey. Da hatte ich wirklich danach, ich musste nach so einem Wochenende echt zum Orthopäden gehen und der hat mir dann da drauf getaped und so.
Glaube ich dir, ja. Ja. Ich habe einen Kollegen oder einen Schulfreund, der hat dann irgendwann umgeschult, also auch Kameramann, weil er gesagt hat, ich kann die Dinger nicht mehr tragen.
Es wurde dann ja irgendwann umgestellt auf die kleinen DSLR-Kameras, das war dann cool, aber wie gesagt, so große Produktionen mit Ü-Wagen oder mit Bühne, das war immer mit den großen Dingern. Gibt dir, bezahlt dir ja keiner, ne? Du bist dann selbstständig und ja, so, Pech gehabt.
Und du musst die Dinger ja nicht nur auf der Schulter tragen, du musst sie auch sonst überall hinschleppen. Und klar. Ich weiß nicht, wie groß die jetzt inzwischen sind, aber ich glaube, so richtig leicht sind die immer noch nicht. Ne?
Wenn du eine Show machst und eine Bühnenkamera hast, hast ja dann auch die Kabel da dran. Und man sieht natürlich auch Leute mit den kleinen Kameras auf der Bühne, aber die machen dann immer das B-Roll. Das heißt, das wird später dann geschnitten. Die sind nicht für die Sendung live.
Wenn wir dann irgendwann als Sprecher zu den Schallplattenspielern der Branche degradiert wurden, dann kannst du nochmal mit Kamera einsteigen.
Ja, bis dahin trage ich lieber nur meinen Kopfhörer so salopp an der Schnur wedelnd ins Studio rein. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Bist du hauptsächlich in anderen Studios unterwegs oder hast du auch eine eigene Aufnahme?
Also wir haben auch ein Home-Studio in Köln und auch in Berlin. Ich mache aber das meiste wirklich vor Ort. Ich finde es auch schön, dann Leute zu treffen, auch so jetzt, wenn wir jetzt hier sitzen, weil wenn du zu Hause immer nur an die Schaumstoffwand guckst, ist das halt irgendwann auch so, ja. Also wir sind ja, glaube ich, auch, du bist ja auch für Hörbücher, ne, unterwegs. Und machst du die von zu Hause oder?
Ich mache tatsächlich, also zu Hause in Anführungsstrichen, ne, von hier
aus. Also aus deinem Studio
aus dem Studio aus mache ich auch, mittlerweile würde ich sagen, die Hälfte der Hörbücher, die ich spreche. Wenn ich jetzt was für Lübbe mache, was hier in Köln ist, dann bin ich halt entweder in Lübbe oder im Partnerstudio. Und das ist dann schon, es hat Vor- und Nachteile alles, ne? Weil du kannst es dir zeitlich einteilen, ist der Vorteil. Andersrum, du gehst einfach nur hier zu den Jungs bei Studio B3 oder halt nach Lübbe in die Schanzenstraße, setzt dich da ins gemachte Nest quasi ins Studio und
kriegst einen warmen Kaffee.
Ja, genau. Und konzentrierst dich nur aufs Sprechen. Das ist natürlich auch schon schön. Du musst nicht auf den Pegel achten, das wird alles gemacht.
Und hast auch ein bisschen Austausch dann, wenn du Kollegen triffst. Und,
genau. Und bei Lübbe kriegst du auch manchmal, ist ja manchmal so ein Tisch, wo steht, hier, nehmen Sie sich ein Buch mit. Habe ich schon mal ab und zu so schöne Kinderbücher für meinen Sohn mitgebracht. Das ist schon eine schöne Sache. Gibt's denn da, hast du ein Lieblingsstudio hier so in der Umgebung, wenn wir jetzt mal gerade sehr regional sprechen?
Also seit heute natürlich deins.
Ah, yes. Okay, nächste Frage. Du sprichst ja gerne Hörbücher. Ist das auch so ein Bereich, in dem du dich sehr, sehr wohl fühlst?
Ja, also mittlerweile schon. Die Anfänge, da bin ich schon mit einem gewissen Respekt an das Ganze ran, weil ich gedacht habe, okay, 300 Seiten jetzt auf einen Schlag, da brauchst du schon ein bisschen, ne? Aber mittlerweile mache ich das super gerne und es macht auch einfach wahnsinnig Spaß, weil irgendwann kennt man auch die Figuren, also gerade wenn du so reinmachst, ne, und kommst auch wahnsinnig schnell da rein und ist auch einfach schön so mitzuerleben, wie sich dann die Figuren so wirklich über viele, viele Bände weiterentwickeln und und es ist auch einfach schön, wenn man dann wirklich mal ein paar Tage wieder in einem anderen Studio ist, mal wieder ein bisschen andere Tapete hat und mit anderen Kollegen spricht. Also mir macht das total Spaß.
Wie ist denn da der Wandel für dich gekommen von, ich habe da totalen Respekt vor und vielleicht ein bisschen Bammel zu, jetzt fühle ich mich so wohl darin?
Das kam eigentlich von selber. Also ich habe da ist nichts Spezielles passiert. Also beim ersten Hörbuch ist es halt so, ne, wenn du das jetzt noch nie gemacht hast, ich weiß nicht, wie das bei dir war, dann denkst du erstmal darüber nach, wie macht man jetzt 300 Seiten oder 500 Seiten?
Ich hatte einfach immer, mir war immer total unangenehm, wenn ich mich schon wieder versprochen habe.
Es gibt ja wirklich teilweise so Stellen, wo du dann denkst, okay, also dann hast du so Straßennamen irgendwie in der letzten Ecke von Norddeutschland in einem Ort, den du noch nie gehört hast, in einer Straße, dessen Namen wahrscheinlich 25 Leute in ganz Deutschland kennen. Und dann denke ich mir, du sollst jetzt wissen, wie diese Straße ausgesprochen wird. Was eigentlich unmöglich ist, da müsstest du wahrscheinlich erstmal 5 Gastronomien und Hotels in der Gegend anrufen, wenn es die überhaupt da gibt, um rauszufinden, weil das kannst du auch nicht googeln, sowas. Das geht nicht. Also du kannst nicht eine Gasse, die einen halben Meter breit ist und irgendwie zwischen Haus Nummer 43 und Haus Nummer 45 verläuft, die kannst du nicht googeln.
Der Butten- und Binnenweg 4.
Genau, so ungefähr, ja.
Sprichst du irgendeinen Dialekt?
Ja, also in diesen Nordsee-Krimis, da spreche ich immer ein bisschen, ich sag mal alles, was so Richtung Norddeutsch geht. Da gibt es so einen alten Mann mit Zigarre, das ist der Polizeichef der Station, ja.
Also machst du so gehst du so angetouched ans Hörspiel schon ran ein bisschen?
Ja, ich versuche das schon so bunt wie möglich zu machen, cool. Weil ich denke mir ehrlich gesagt, ich finde es schon an und für sich 10 oder 20 Stunden eine gleiche Stimme zu hören, ne, das muss man ja auch erstmal machen. Und ich finde, wenn das dann bunt ist, dann, also wenn ich selber sowas höre, dann freue ich mich auch immer über die Abwechslung, weil ich finde nichts schlimmer als Monotonie.
Ja, im Leben auch.
Im Leben auch und auch gerade in der Unterhaltung.
Ja, das malt ja auch viel schöner die Bilder, ne? Gerade bei einem Dialog. Dann stellt man sich auch viel eher, es hilft ja dann auch der Person, natürlich steht da wahrscheinlich irgendwie, was war das, ein Kommissar oder was hast du gesagt?
Also das sind zwei Kommissare oder drei Kommissare und ein Polizeichef, das sind so die Hauptfiguren.
Genau, da steht ja sicherlich auch der Polizeichef mit, weiß ich nicht, zottertem Haar und, weiß ich nicht, Zigarre im Mund oder so. Ja. Aber es ist natürlich, man stellt sich ja nochmal mehr, jede Person individuell, ihn mehr vor, wenn man ihn dann hört, so wie er wahrscheinlich sprechen würde. Ne?
Also ich persönlich, ich mag das und es sei denn, natürlich ist es jetzt ein Sachbuch, da hat es jetzt nichts verloren, aber gerade bei den ganzen fiktionalen Sachen kann man da viel besser eintauchen.
Das ist eine der Reihen, die du machst, oder was, ja?
Ja, das sind diese Hintern-Bleich-Krimis, ja. Ich glaube, da gibt es irgendwie mittlerweile 30 Bände oder so. Der schreibt also immer weiter, der Hannes Nygaard. Und wir sind jetzt aber bei Band 6 oder 7, ja.
Wow, cool.
Ja, also mal gucken, ob ich die alle zu Ende schaffe, mal schauen. Das könnte ein bisschen dauern.
Ich spreche total gerne beim Hörbuch diese Passagen, die so sehr beschreiben. Ich mag lieber den Erzählpart.
Ah, okay, interessant, ne? Ja.
Und dann mag ich es gerne beschreiben, halt eben Bilder mal in dem Sinne, die Leute in eine Szenerie reinzubringen. Und auch vielleicht durch die Stimmung dann, das ist jetzt ein Ort, vor dem man sich eher fürchten soll und oder in der Ecke knarzte etwas, als sich Valerie umdrehte oder so. Ne? Oder halt eben auch, und es war ein wunderschöner Frühlingstag und die Blumen blühten. Das mag ich lieber als die Dialoge zu sprechen. Weil ich mag zwar auch die Stimmen da reingeben, aber ich finde es so anstrengend, da so viel zu hin und her zu wechseln.
Das ist mega anstrengend. Ja. Das ist unfassbar anstrengend. Also gerade wenn du dann so eine Seite hast, wo dann irgendwie manchmal kommen ja dann 10 Figuren auf einer Seite vor, die alle unterschiedlich sind. Ja. Da muss man sich schon was überlegen, ja. Ja. Und dann ist natürlich so eine Beschreibung wie der Wind wehte plötzlich Richtung Westen und es klarte etwas auf, ist natürlich wie so eine Entspannung. Also ich weiß, was du meinst, weil da kannst du plötzlich wirklich in so ein, in so ein ganz ruhiges und besonderes Bild wieder eintauchen. Ja. Aber das ist auch gut und das macht es ja auch aus, finde ich, bei einem Hörbuch, wenn du diese Abwechslung hast. Wenn du jetzt nur Dialoge hättest, ich meine, dann können wir auch ein Hörspiel machen.
Ja, das stimmt. Wie bereitest du dich denn vor auf deine Hörbücher?
Also ich versuche schon, die zu lesen vorher. Es gibt auch
Kollegen, die lesen. Ja, klar, absolut. Hey, habe ich auch schon viel gemacht. Buena Vista. Buena Vista,
Prima Vista. Du liest sie auch komplett Prima Vista, oder?
Das kommt auf das Genre an und auf das Projekt. Wann das Skript kommt erstmal, ne, sagen wir mal logistisch, wann das Skript kommt, wann die Aufnahmen sind oder so. Ich muss wissen, was passiert, sagen wir mal. Ne? Ich will schon wissen, bin ich jetzt gerade ein Bösewicht, der am Ende lieb wird oder umgekehrt, ne? Aber ich muss jetzt nicht jede Seite schon gelesen haben bei vielen.
Das kommt eben auch stark auf das Buch an. Also wenn das was ist, was du jetzt zum Beispiel kennst oder wenn das so eine Reihe ist, dann kannst du das auch mal so ein bisschen quer machen. Mhm. Wenn das was völlig Neues ist, mit vielen verschiedenen Figuren, dann ist es wieder etwas komplexer.
Wie liest du denn, was sind so deine Taktiken beim Lesen im Hörbuch?
Ich habe keine.
Du, einfach drauf los. Jemand blättert für dich, das
einfach
machst du
locker auch. Bleiben und blättern musst du noch selber, genau, und aufpassen, dass man das Blättern nicht hört. Ja? Also das Virtuelle. Ja, nee. Hast du eine Taktik da? Also
na, damit meinte ich eher so eine Taktik-Technik. Also es gibt schon Momente, wo ich weiß, ich muss jetzt ein bisschen langsamer mit den Augen arbeiten, weil eben solche Wörter wie Hyperstrahlterminator kommen. Mhm. Da muss ich wirklich jetzt irgendwie so höchstens 1-2 Worte im Vorhinein denken. Als wenn ich manchmal vielleicht irgendwas runterlese, was ich so leicht runterliest, dann bin ich schon meistens in der nächsten Zeile mit den Augen und spreche das oben nur so weg. Weißt du, wie ich das meine? Dass ich schon vorlese im Kopf, weil ich auch wissen muss, wo der Satz hingeht.
Ja, ja, du, klar, natürlich. Ja. Du musst natürlich Ankerpunkte setzen, das meinst du wahrscheinlich.
Genau, ne? Und wenn ich jetzt so einen Vektor-Terminator-Hypersensor-Strahl habe, dann muss ich mich in dem Moment so drauf konzentrieren, dass ich das mündlich, sprachlich nicht verkacke, dass ich nicht schon im nächsten Satz sein kann, wo vielleicht schon das nächste Wort wieder kommt, weißt du?
Ich hatte so eine Rolle, lustigerweise, wo du gerade dieses Vektor-Hyperstrahl-Tensions-Expansions-
Fusionsmanufaktur.
Genau, Manufaktur ansprichst. Das habe ich gerade für boah, das ist jetzt letztes Jahr gewesen, für eine Call of Duty-Reihe gemacht. Da habe ich so einen spanischen, stimmt, ich habe schon wieder einen Wissenschaftler gesprochen. Das fällt mir auch gerade auf. Irgendwie scheine ich da irgendwie kleben zu bleiben auf diesen Rollen. Auf
war
jeden
das
Fall,
auch ein
der
von und zu? Wissenschaftler, bitte? Graf von und zu?
Nee, der war kein Graf. Der war einfach, der war spanisch. Das war noch mit spanischem Akzent. Und der hat wirklich nur solche Dinger gehabt, aber in einer Tour. Das waren irgendwie 500 Takes oder so.
Wow.
Weil du jetzt gerade nach Taktik gefragt hast. Mhm. Ich glaube, jede Taktik hätte mich da um den Verstand gebracht.
Ich meinte auch eher wahrscheinlich eine Technik, weil eine Taktik ist natürlich vielleicht etwas, mit dem du da reingehst, mit einem Fahrplan. Und wenn du da natürlich plötzlich mit was konfrontiert wirst, was dem überhaupt nicht widerspricht, dann liegst du straight vorm Scherbenhaufen.
Ne? Ich glaube, man muss sich einfach den Raum nehmen. Mhm. Ja? Den Raum nehmen und einfach gucken. Naja, ich denke mir dann immer, ja, wenn ich mir nicht den Raum hier nehme, wer macht's dann sonst? Weil es wollen sowieso 5 verschiedene Leute von dir immer irgendwas. Es ist ja so, ne, wenn du vor dem Mikrofon stehst. Und du musst dann eben das Tempo, die Dynamik und eben auch das ganze Grundsetting vorgeben.
Umso schöner ist es dann ja auch, wenn man merkt, dass man in so einer Produktion dann zusammen drin ist. Ne? Es gibt ja tatsächlich so Produktionen, manchmal auch bei vereinzelt bei Kunden oder so, wo man denkt, okay, jetzt gerade schiebt ihr das alles einfach auf mich oder auch in so einer Schalte. Ne?
Ja, ja.
Du bist ja manchmal wirst du wirklich so ein bisschen allein gelassen. Ne? Dann sagt der Tontechniker nur, okay, ich schalte dich jetzt zu, die Bettina vom Kunden ist jetzt gleich da so und ich bin aber jetzt ruhig, ich sag nichts mehr. Und dann denkst du, ja, dann mache ich jetzt alles. Dann begrüße ich jetzt, dann sage ich Tag, dann sage ich Tschüss. Ich lass mich doch nur aufs Sprechen konzentrieren. Aber manchmal bist du halt eben auch, ist das andere, da wird das alles anmoderiert und wir haben ja den Jens ist vom Mikrofon, hallo Jens und hol doch mal den Jens ab, was machen wir denn hier? Ne? Und auch beim Synchron ist es ja, wenn es gut läuft, Regisseur, Regisseurin will ja mit dir zusammen, mit dem Cutter, mit dem Techniker was Schönes erreichen. Ne?
Ja, also ich habe jetzt mit der Elisabeth zusammengearbeitet und ich muss sagen, von der war ich wirklich hellauf begeistert. Die ist also quasi eine alte Häsin, ja, im Synchron, ja.
Schön, okay.
Und das war wirklich toll. Also die hat, es ist einfach wirklich faszinierend, wie unterschiedlich die Leute dann arbeiten. Und die hat wirklich ein ganz tolles Gehör und ist auch schon wirklich ja lange, lange, lange dabei. Das ist die Mutter vom Gideon Burkhardt. Heißt er doch Gideon Burkhardt. Auf jeden Fall, wirst du wahrscheinlich.
Eine alte Synchrondynastie oder was?
Ja. Also es war ganz toll mit der, muss ich wirklich sagen. Ja, und so muss man sich, ich glaube, die Taktik ist, man muss sich wirklich immer möglichst schnell auf die Situation einstellen vom Mikrofon und einfach eine Antenne dafür entwickeln, wie, wo, was wird jetzt gerade hier von mir verlangt.
Das habe ich aber auch gehört bei dir in den Demos, als ich mich da vor 2 Wochen oder so durchgeklickt habe auf der Webseite. Du hast da eine Passage bei deinen Demos, das ist, glaube ich, der Bereich Doku und Voice-Over. Und das ist sehr schön, weil es wirklich in diesem Soundcloud-Player hast du drin RTL, WDR und Deutschlandfunk. Und du kannst die so nach und nach durchklicken und das finde ich total schön, weil beim RTL ist so irgendwie, ja, und es ist eine Hundedoku oder sowas, ne? Irgendwie, der Hund ist alles ein bisschen spritzig und Fisch und so. Und dann bist du beim WDR und da ist es dann schon ein bisschen gediegener. Und dann kommt der Deutschlandfunk, da ist es dann sehr, sehr sachlich. Ja. Das ist sehr schön, obwohl es alles irgendwie Doku ist, ne? Ja. Und es ist derselbe Sprecher. Aber du hörst halt schon so, okay, seichte Unterhaltung, okay, crazy Unterhaltung. Und jetzt dann?
Von Super RTL zu
Deutschlandfunk.
So geht die Welle manchmal, ja.
Ja, aber ist ja auch schön, das alles so zu bedienen und das macht ja auch den Spaß daran aus, ne?
Ja, absolut, absolut. Also das sind ja auch alles verschiedene Genres, ne? Und ich finde, die haben auch alle ihren unterschiedlichen Anspruch. Also beim Synchron machst du ja jetzt eine ganz andere Arbeit als zum Beispiel bei einer Nachrichtensendung, ja, oder Werbung ist ja auch wieder ein völlig eigenes Genre. Nein. Ich meine, beim WDR muss man immer überlegen, da arbeiten wie viele? 40.000 Menschen, glaube ich, immer noch. Das ist immer noch der größte Sender Europas, glaube ich.
Wow, Junge, Junge.
Also, das war zumindest mal so. Ja, je nachdem, was da irgendwie für Formate sind, ich glaube, da wird auch an ganz unterschiedlichen Baustellen gearbeitet. Mhm. Sag mal, weil ich jetzt gerade noch mal an Hörbuch gedacht habe, wie viele Seiten liest du denn so an einem Tag? Oder machst du auch mal so Sessions, wo du mal nur 1-2 Stunden oder so machst?
Nee, 1-2 Stunden tatsächlich weniger nicht, außer wenn ich hier selber bei mir spreche. Ne? Dann, das meinte ich mit der Kommodität, der Flexibilität, dass ich einfach sagen kann, okay, jetzt ich hab jetzt, bin jetzt gerade noch im Studio, eigentlich könnte ich schon Feierabend machen, aber komm, ich mach schon 20 Seiten für das Hörbuch, was ich eigentlich morgen erst machen will. Aber wenn ich jetzt woanders bin, dann peile ich so 80 bis 100 Seiten an. Und es kommt dann auch aufs Genre an. Also wie gesagt, bei diesem Science-Fiction-Ding, was ich auch schon mal erwähnt hatte hier, da kam ich am Anfang über die 70 Seiten nicht raus, weil es einfach so, da hat auch das Studio gesagt, hey, wir müssen hier ein bisschen anziehen, Micha, ne? Was ja auch klar ist, weil das ist ja auch deren Studiozeit, ne? Und die denken, da kommt jetzt der Sprecher und der haut jetzt hier die 100 Seiten raus und zack, bumm, sind wir in 5 Tagen fertig und plötzlich dauert 7 oder so. Müssen die auch anders planen, ne? Deswegen, also 80 bis 100 finde ich ganz okay. Ich habe aber auch schon mal mehr gemacht, wenn ich wusste, das ist jetzt der Endspurt oder es ist jetzt, sind jetzt insgesamt nur 135 Seiten, komm, hau ich weg.
Ja, ich habe gerade gedacht, das Hörbuch ist ja mittlerweile so salonfähig geworden, ne, dass natürlich auch im laufenden Band produziert wird. Und mir hat jetzt irgendein Kollege erzählt, dass das wirklich vor 20, 30 Jahren, da hast du an so einem Hörbuch, also ich meine, das, wenn man das jetzt mal durchrechnet, 100 Seiten, sagen wir mal, 3 Tage, ne, also 100 Seiten am Tag, das wären dann 3 Tage bei einem 300-Seiten-Buch. Und ich glaube, das ist damals wirklich so gewesen, dass da, also da haben ja 4, 5 Leute da gesessen im Studio, ne, und haben dann mitgehört und mitgeschnitten natürlich. Und dann hast du auch auf keinen Fall mehr als 40 oder 50 Seiten am Tag gemacht. Was für ein Luxus.
Ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Vielleicht hast du es akribischer gemacht. Also auch in der Synchronbranche wird ja so ein bisschen gesagt, die hatten früher irgendwie nur die Füße hochgelegt und waren da, hatten da richtig viel Spaß dran. Ich habe auch schon mal gehört von Martin Bross beispielsweise, der hatte Ready Player One aufgenommen. Und der hatte das mehr oder weniger so als, ich mache das jetzt einfach mal. Und im Nachhinein, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich da erzähle, müsst ihr nochmal den Martin genau fragen. Er hatte das auf jeden Fall aufgenommen und er hat sich das zusammen mit dem Tobi gemacht, der auch Tontechniker ist hier in der Gegend. Und die haben sich richtig viel Zeit genommen dafür, weil die gesagt haben, wir wollen das richtig geil machen. Komm, wir lesen das ganze Kapitel nochmal, weil wir wollen es einfach schöner machen. Da weiß ich halt nicht, ob das früher so gewesen ist oder ob es eher ist, willkommen, nee, wir gehen jetzt nochmal eine Pause machen.
Also ich habe auch immer gehört, dass die damals ja wirklich nur mit Ensembles vor Mikrofon gestanden haben. Also heute nimmt man ja sowieso nur noch einzeln auf. Auch beim Synchron. Und damals haben die wirklich mit 4, 5 Leuten vor Mikrofon gestanden und haben richtig eben Dialoge gesprochen miteinander. Ich stelle mir das schon toll vor. Ich glaube nicht, dass wir nochmal in den Genuss kommen werden, aber ja, das war damals, war das eben so ein Standard. Ne? Und heute, man merkt ja schon auch so die ein oder andere Serie, wenn man dann irgendwie so hinhört und denkt so, da war jetzt aber irgendwie was ganz, ganz sonderbar, weil dann doch irgendwie der Zeitfaktor immer so eine große Rolle spielt und ja, da die Qualität auch einfach merklich dann drunter leidet.
Und schon in der ersten Instanz leider heutzutage. Es wird ja so viel, man könnte ja denken, boah, es gibt ja jetzt Netflix, Paramount, Disney, es gibt ja auch so viel zu produzieren gerade. Jetzt lassen wir mal den Streik letztes Jahr in den USA vielleicht raus, wo viel auf der Strecke geblieben ist mit. Aber wenn schon direkt in der ersten Instanz gesagt wird, okay, du hast jetzt für den 90 Minuten 4 Tage Zeit, das Synchronbuch zu schreiben, ja, dann kann das ja auch nur so
ja,
werden.
Ja, und das hört man dann am Ende.
Das siehst du
eben.
Auch, ja, genau.
Und, siehst es, ja, das ist leider so. Und so ist jetzt mittlerweile der Markt. Wobei, es heißt ja, dass jetzt die große Serienzeit, also der Zenit ist ja anscheinend überschritten. Es wird ja wieder weniger. Und ich glaube, das sind jetzt noch so ein bisschen die Ausläufer, ne, von den ganzen Produktionen, die wir jetzt noch haben. Und ich finde es auch gar nicht so schlecht, dass es ein bisschen weniger wird, weil ich es auch ist teilweise sehr überladen, überlaufen fand. Ich wusste gar nicht mehr, was ich noch gucken soll. Ja, ich denke mir, Mensch, vielleicht ist es auch irgendwie ganz gut, wenn es ist natürlich für uns, je mehr produziert wird, desto mehr Arbeit gibt es. So muss man es ja einfach mal sehen. Ne? Aber es ist auf der anderen Seite vielleicht auch schön, wenn wieder ein bisschen Ruhe einkehrt und vielleicht die Qualität doch wieder ein bisschen mehr in den Fokus kommt.
Ja, wenn das ist es natürlich auch, das darf man natürlich jetzt auch nicht nur aus der künstlerischen Sache sehen, wenn es natürlich auch mit dem Budget dann wieder besser passt. Ne? Weil dadurch, dass das eben so viel produziert wurde, hat sich halt diese Nummer eingeschlichen von wegen, so, du bist jetzt bei uns im Studio, wir machen direkt 3 Filme mit dir heute. Du machst 20 Takes in dem Film, 50 Takes in dem und dann machst du noch eine kleine Rolle da oder so. Und dann wurde es aber nicht für alle in Anführungsstrichen bezahlt, ne? Sondern es wurde gesagt, okay, du bist ja jetzt einmal hier, kriegst du hier deine Kommgage, nennen wir sie einfach jetzt mal, statt Grundgage, statt Buyout, wie auch immer, und dann kriegst du die Takes bezahlt. Das kam alles dann einfach so schnell, dass man da, außer beim VDS, wo es vielleicht eine Jahreshauptversammlung gibt, gibt es ja sonst vereinzelt ein paar Sprecherstammtische, wo man über sowas sprechen kann, aber es gibt ja keinen
keine Pause zwischendurch oder keinen Checkpoint, wo man sich mal sammeln kann und sagen kann, okay, Leute, habt ihr gemerkt, bitte bedien dich am Wasser, habt ihr gemerkt, das und das hat sich jetzt so und so entwickelt, wir sollten jetzt mal drüber, ja, schütt mir auch was ein, warum nicht, danke.
Ist ja dein Wasser.
Ja, klaro, hab ich gezapft.
Ich bin gar nicht im VDS, aber muss ich jetzt gestehen.
Shame on you.
Ja.
Komm
jetzt
rein.
Ist, jetzt ist es raus. Aber ich werde das jetzt auch mal...
ja, ist schön, wenn man so... Das ist so ein bisschen das Einzige, meines Erachtens, was man so hat, was uns dann so verbindet, was auch so in gewisser Weise so ein Gütesiegel ist irgendwie. Jetzt abgesehen von vielleicht einer Agentur, in der du drin bist, irgendwie bei Brilliant Voice, das ist ja auch schon irgendwie, wenn du da drin bist, ist auch nicht schlecht, ne? Aber das ist jetzt nicht so eine Gemeinschaft, in der du freiwillig drin bist. Irgendwie so. Mit der man, wo man einfach.
Wobei
mehr
die doch, glaube ich, auch mal so Jahrestreffen hatten. Ne? Aber ich glaube,
ja, aber was ich meine ist, mit dem VDS kannst du ja schon, wenn du da drin bist, wenn man sich zusammenrafft, kann man da eher was bewegen, als wenn man jetzt. Ja. Man geht ja jetzt nicht als Instanz über Brilliant Voice irgendwie an die Studios ran und sagt, wir wollen als Sprecher jetzt ab sofort die KI-Klausel bei uns dann. Das macht man halt, läuft halt eher beim VDS jetzt gerade.
Ja, vielleicht wäre ja mal Vorstand was für dich da, oder?
Wenn ich nicht zwei Kinder hätte, die 3 und 1 sind, dann wäre ich auch zur Jahreshauptversammlung gegangen. Aber das war einfach nicht möglich in der Zeit gerade. Meine Frau hatte auch noch eine fette Mandelentzündung in der Zeit, also hätte ich wahrscheinlich
eher
abgesagt.
Ja.
Genau. Nee, da will ich unbedingt hin und das war auch schon jetzt, seitdem ich da Mitglied bin, 3, 4 Mal in Köln, aber dann war einmal Corona, einmal hatte ich Geburtstag, da wollte ich nicht und dann war so, also immer irgendwie ist irgendjet. Aber ich bin trotzdem irgendwie drin, aktiv, aber ich war noch nie beim Treffen. Ich kriege immer total nette Videos von Kollegen, vom Lars, von der Janine, von den diversen Leuten, du wirst vermisst und so, ach ja, schön.
Siehste, schreibt mir gar keiner.
Ja, siehste, genau. Und wenn du nächstes Jahr gehst, dann sagen sie alle, Jens, dich habe ich gehört beim Borgert, Mensch,
ah,
du warst doch
gut,
der Graf Zahn, Graf Horror,
Graf Psycho.
Graf Psycho,
ja.
Graf Psycho, toll. Wie kam denn für dich denn der Sprung, das möchte ich noch wissen, weil das immer sehr viele interessiert auch, der Sprung dann rein ins Sprechen und damit jetzt nicht unbedingt so der erste Job ist ja meistens so, hey, ich kenne jemanden, willst du mal was sprechen, sondern wo du so sagst, jetzt bin ich auch so im Sprechen angekommen oder da luke ich jetzt mal rein.
Also witzigerweise habe ich das schon vorher gemacht, also ich habe auch schon mit dem Sprechen angefangen noch vor der Schauspielschule und habe da auch schon Spots, also kleinere Spots und so gesprochen in Düsseldorf damals. Dann kam die Schauspielschule, da war dann erstmal nur Theater, Theater, Theater und wir haben natürlich auch dann schon vom Mikrofon da so ein paar Sachen gemacht und das lief auch nebenbei, aber dann kam die ARD und da war eben Feierabend. Ne? Mhm. Also das ist einfach, wenn du bei so einer Serie bist, da kannst du alles andere ad acta legen, weil du auch von der Zeit her einfach keine Möglichkeit hast, irgendeinen Termin wahrzunehmen. Das musst du dir ja so vorstellen, dass du bist ja die ganze Woche verfügbar für so eine Produktion. Und wenn du dann einen Anruf bekommst, ja, kannst du nächste Woche Dienstag oder Freitag das und das sprechen, dann kannst du sagen, ja, nein, vielleicht. Mhm. Und da hat natürlich kein Studio Bock drauf.
Ja, verstehe.
Und deswegen lag das dann einfach total brach. Und ich habe das dann wieder aufgegriffen 2015, ne, als ich dann wieder freischaffend war.
War das für dich dann so ein Relaunch?
Ja, klar. Ich meine, da muss ich mich jetzt auch erstmal wieder neu orientieren und gucken, okay, wo sind wir überhaupt? Was, ne? Es gibt ja auch immer so Trends, ne? Welche Stimmen sind jetzt gerade gewollt, ne? Und dann wechselt das plötzlich wieder und dann ist es wieder was ganz anderes. Und
wie gehst du denn damit um in dieser Zeit jetzt gerade? Also wenn du jetzt schon Sprecher bist, weil ich weiß genau, was du meinst, dass halt eben plötzlich die Werbung nicht mehr so auf die Kacke hauen ist oder auch Hörbuch nicht unbedingt das so ist, sondern einfach so, gehst du da mit, bleibst du bei deiner Linie?
Solange keiner was sagt, mache ich mein Ding.
I like it, solange keiner was sagt. Schön.
Ja, weil es ist ja die einzige Möglichkeit, die man hat. Also wenn du dich permanent allem nur anpasst.
Ja gut, es gibt ja einen Mischweg zwischen, okay, jetzt gehe ich widerwillend den Weg, als im Gegensatz zu, ich bin mal offen für was Neues, okay.
Das klingt auch. Das meine ich natürlich, ich bin immer offen für Neues, weil das ist ja auch eine ständige Weiterentwicklung. Also wenn wir anfangen, in unserem Job stehen zu bleiben, dann sollten wir es lieber sein lassen, weil ohne Weiterentwicklung und auch Weiterbildung geht da ja gar nichts. Ich meine jetzt nur, dass man jetzt nicht jedem Trend gleich natürlich hinterher springen muss und es muss ja auch immer ein Stück weit zu dir passen.
Ja.
Wenn jetzt irgendwie der Trend ist, Werbung, was weiß ich, so und so und so und so zu sprechen, aber du einfach vom Typ völlig anders bist, dann denke ich mir, hey, dann mach doch lieber deinen Typ, ne, als dass du jetzt irgendwie versuchst, da was draufzusetzen, was irgendwie dann doch woanders vielleicht besser passt.
Bist du schon?
Oder wie siehst du das?
Nee, absolut, sehe ich es genauso richtig. Ich bin auch eher ein Freund dafür, dass ich sage, wenn ihr sowas wollt, cool, gibt's Leute, die können das richtig gut, nehmt das. Nicht, und damit meine ich nicht, dass eure Idee ist scheiße, sondern das habe ich auch früher schon als Kameramann oft gehabt. Wenn ich irgendwo war und was gedreht habe und die dann gesehen haben, ich drehe mit einer eher kompakteren DSLR, irgendwie mit einer 5D oder mit einer Sony oder so, und die sagt, hey, können Sie nicht auch Fotos machen? Dann sage ich, ich kann Fotos knipsen, aber ich bin hier der Videograf. Buchen Sie sich bitte einen Kameramann, der dafür gerne bezahlt wird, der dafür sein Equipment vorbeibringt. Ich mache jetzt nicht hier nebenher halbherzig Fotos und nehme jemand anders den Job ab. Und so sehe ich es in dem Moment dann auch. Natürlich, wenn mich jemand fragt im Studio, hey, kannst du mal versuchen, das vielleicht ein bisschen rauer, dann sage ich, ja klar, machen wir das gerne so. Aber bist du schon mal für irgendwas gecastet worden, wo du sagtest, ey, habt ihr euch nicht meine Demos vorher angehört? Das, so klinge ich doch gar nicht. Das kann ich, was ihr wollt, das kann ich nicht umsetzen.
Ja, klar.
Ja, klar, Garfield.
Ist, Garfield, das hat Gott sei Dank alles so geklappt. Das passiert immer, natürlich. Ne? Weil manchmal probieren die auch selber erstmal aus und müssen erstmal gucken, was wollen wir eigentlich? Ne? Wo soll denn die Reise hingehen? Und da bist du dann Teil von, so manchmal. Und manchmal ist das gut und manchmal geht das weiter und manchmal nicht. Ja.
Manchmal bleibst du auf der Strecke.
Manchmal bleibst du auf der Strecke.
Dialogbücher hast du aber auch mal geschrieben, habe ich gesehen, ja?
Ja, ich habe vorletztes Jahr habe ich für Ayunu geschrieben, also hauptsächlich für die Notre Dame. Da gab es einen ganz schönen Sechsteiler, also über den Brand.
Okay.
Und dann habe ich eine Serie geschrieben, die hieß Ultraviolet. Das war so eine Coming-of-Age-Geschichte. Gab es auch ewig viele Folgen von.
Hast du so ein paar Episoden für geschrieben?
Genau, und dann habe ich...
Wie macht man das, da will ich kurz reingrätschen. Das ist meine Spezialität. Der Lars Walter wird auf den Kopfhörer hauen vor Wut, weil ich das wieder tue. Hast du denn in dem Moment, wenn du eine Serie schreibst und nur ein paar Episoden davon schreibst, guckst du dir den ganzen Rest vorher wenigstens an?
Die Serie.
Ja, damit du weißt, wie spricht die Person überhaupt.
Weil ja, natürlich, das gucke ich mir schon an. Ja. Also, du musst ja auch gerade, wenn das was Neues ist, erstmal gucken, ne, wie ist denn so der Rhythmus da, wie ticken die, was sind das für Figuren? Ja, es ist ja auch wahnsinnig viel mit Recherche dann verbunden und dann kommt es natürlich auch drauf an, was hast du für einen Regisseur dann damit? Und ich habe jetzt eine Sache, die ich geschrieben habe, das war, wie hieß es denn nochmal, hier House of, Scheiße, ich komme jetzt nicht drauf, Mann, da muss jetzt auch die Dönerbuden, wo ist die Dönerbuden auch von,
ja, Haus des Geldes.
Genau, da gab es dann eine koreanische Version von.
Ach cool.
Das habe ich auch gedacht, ich habe gedacht, wie kommt das denn jetzt zustande? Und die Serie, also im Spanischen kannte ich natürlich. Und dann musst du plötzlich anfangen, das Ganze auf Koreanisch irgendwie umzudenken. Und die Asiaten, die sind ja so von ihrem Spiel ganz anders als jetzt die Europäer oder die Amerikaner. Die haben ja, das ist ja, wirkt ja für uns so ein bisschen übertrieben, was die machen.
Aha.
Oder geht mir das nur so?
Nein, absolut. Also, erstmal von audiotechnisch, ne? Also Japaner, Koreaner generell. Du denkst dir so, das ist überhaupt nicht so der Duktus oder die, wie nennt man das, Inflection oder so, die wir in der westlichen Welt nehmen würden, ne? Weil ich nehme mal die Amerikaner und uns so irgendwie, so von der Betonung her, ne? Ist ja schon mal dasselbe, ne? Da denkst du, hä, das soll ich jetzt ab, da höre ich lieber mal weg und mach's, ich deutsche es mal ein.
Ja, und das ist wirklich was total anderes, ob du eine asiatische Serie schreibst, finde ich, oder ob du eine europäische oder amerikanische Serie machst, weil die einfach ganz anders spielen. Das ist wirklich verrückt, ja. Und dann haben die plötzlich die Münder so weit aufgerissen. Du weißt ja nie, was die sagen. Also okay, du hast natürlich die Übersetzung, aber wenn du es erstmal siehst,
wenn du nicht Koreanisch
hast, du keine sprichst, Ahnung, dann kriegst was du ja auch
nur die englische Übersetzung.
Mein Koreanisch ist ein bisschen eingerostet. Aber du hast ja Gott sei Dank die englische Übersetzung.
Ja, aber da musst du auch darauf vertrauen, dass die schön übersetzt wurde, ne? Weil
das ist es, ja.
Hast du denn damals gedacht, ich will das auch mal machen? Ich wäre dafür verfügbar oder bist du angefragt worden?
Es gab doch mal diese App. Gibt's die noch? Es gab doch mal Candy so eine Synchron-App. Nee, Candy Crush. Ja. Habe ich aber nie eine Anfrage für bekommen.
Plötzlich auf, Sie haben Level 40 erreicht. Wollen Sie Synchronbuch schreiben?
Ja, das kam, glaube ich, immer über diese App zustande. Und dann haben die mich gefragt, ja. Und also mir hat es auch super Spaß gemacht.
Ich dachte, die Synchron-App wäre nur irgendwas für die Abrechnung oder für Stammblätter schicken und so was.
Ja,
vielleicht bist du gehackt worden.
Auch da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Lass mich das nochmal zu Hause checken.
Nee, aber hast du gesagt, mache ich, ja? Also,
ich habe gesagt, mache ich. Und dann kam irgendwie plötzlich auch so viel, dass ich dann die Hälfte absagen musste. Weil ich es einfach, da haben wir wieder das Zeitthema, weil das dann hieß, ja, kannst du das bis nächste Woche auch noch und das auch noch? Und dann habe ich irgendwann gesagt, sorry Leute, irgendwie, ich muss ja erstmal das eine fertig kriegen. Ja. Das war dann einfach zeitlich nicht machbar. Ja.
Wie viel hast du denn dann geschafft, jetzt, wenn du mich zum Hörbuch fragst, wie viele Minuten hast du so geschafft, am Tag zu schreiben und wie viele Stunden hast du dafür gebraucht?
Ich habe mir da so einen Plan gemacht und ich habe am Tag, jetzt lass mal überlegen, also eine Folge ging so 45, also oder sagen wir mal, wenn eine Folge 45 Minuten ging, dann habe ich, was habe ich denn am Tag gemacht? 5 Minuten? Mhm. 10 vielleicht, wenn es gut lief. Okay. Das kommt ja auch immer darauf an, wie viel Dialog ist da.
Wie viel Autoverfolgungsjagden
kann. Ja, ja.
Also ich bin damals auch so bei pro Stunde 2 Minuten, pro Stunde Arbeit 2 Minuten Serie. Und war, als ich diese Animationsserie gemacht habe, Summer Memories, die war halt zugeballert mit Texten. Ja. Kinderanimationsserie, da ist keine Verfolgungsjagd drin. Ab und zu war mal ein Lied drin, aber das musste ja auch übersetzt werden, ne? Das war immer bam, 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 bam.
Und die war also, auf welcher Sprache war die?
Die war amerikanisch, Englisch. Also,
ach so, okay.
Das war schon gut, ne, weil da konntest du das gut abnehmen von und auch kulturell schnell schalten. Da musste ich nicht viel recherchieren, was das irgendwie anging. Aber klar, wenn das noch dran gewesen wäre, dann hätte es natürlich länger gebraucht. Ich habe meistens 5 Stunden am Tag gemacht, am Stück, weil du ja auch in so einer krassen Konzentration da drin bist, wie in keiner anderen Tätigkeit irgendwie in diesem Bereich, finde ich.
Ja, aber das ist auch total cool, weil du wirklich, du kennst ja nachher die Serie oder den Film in- und auswendig. Ja.
Du weißt, wer im Hintergrund was ruft, ne? Auch wenn es so weiter leise gemischt ist, weißt du, ja, da hinten ruft einer gerade nach dem Taxi oder so. Ja. Ja.
Manchmal kommt es einem dann auch aus den Ohren raus, aber das kommt eben immer darauf an, was das für ein Format ist. Mhm. Ne? Und manchmal ist es einfach total toll, also weil du dann wirklich da sitzt und denkst, wie geht das? Ich will jetzt wissen, wie das hier weitergeht. Ja, was macht er jetzt? Oder was macht die jetzt, ja?
Wie war das dann für dich, wenn du das Buch geschrieben hast und da schon so involviert warst und auch wissen wolltest, wie es weitergeht und auch ja kreativ daran irgendwie was Herz und Blut reingesetzt hast, das dann abzugeben an jemanden, der dann die Regie macht und Leute, die das dann im Studio aufnehmen? Ohne dich.
Ich habe dann da irgendwann nicht mehr groß drüber nachgedacht. Die haben mich dann irgendwann auch gefragt, ob ich Regie machen will. Aber das war dann für mich einfach, da hätte ich ja nach München gemusst. Und das war dann für mich einfach zeitlich nicht mehr drin. Und ich habe dann gar nicht darüber nachgedacht jetzt. Weil, ich meine, wir wissen ja alle, wie es ist. Kein Buch wird so aufgenommen, wie es geschrieben wird. Sondern wenn du dann da im Studio stehst, dann kommt immer noch mal irgendwas, es sei denn, Regisseur und Dialogbuchautor sind eine Person, aber normalerweise kommt im Atelier immer noch mal irgendwas, wo dann, ja, das, wer hat der das jetzt geschrieben? Keine Ahnung, was der da gemacht hat. Mach das mal so und so. Ja. Ja, und das ist ja auch in Ordnung und ich bin mir auch sicher, dass das auch mit meinen und anderen Büchern so passiert und das ist ja auch okay. Also, weil das ist beim Drehen ist das ja auch so, ne? Und auch bei den Theaterproben, da steht was auf dem Papier und du merkst aber plötzlich bei der Umsetzung, das kann so 1:1 gar nicht funktionieren und dann muss man das nochmal anpassen.
Machst du das in dieser Zeit auch noch, Dialogbuch?
Jetzt gerade nicht, weil jetzt gerade bin ich so gut ausgelastet, dass ich froh bin, wenn ich mal ein bisschen mit Zeit mit meiner Tochter auch verbringen kann. Und nächste Woche bin ich in Bonn dann erstmal.
Ah, da spielst du.
Ja.
Klar, dann bist du ja wieder im Theater.
Ja.
Wann kann man denn dich dann auf der Bühne sehen?
Ab dem 30. April im Kontrakreis. Ja.
Okay, also seit dem 30. April, wenn wir so.
Also seit dem 30. Ich spiele schon eine Woche jetzt, ja. Also beeilt euch, so lange ist es nicht.
Nee, wie lange geht's denn?
Nee, es geht nur bis zum 12.
Mai?
Ja, also das heißt, da müsste...
Oh, da muss ich aber gucken, ob ich das überhaupt noch hinkriege. Sonst
sage ich, schön, dass ihr da gewesen seid. Vielen Dank.
Danke, dass du hier gewesen bist. Das war auf jeden Fall ein Fest.
Vielen Dank.
Alles Gute für deine Wege. Wir sehen uns jetzt.
Wünsche ich dir auch und auf bald.
Ciao.
Ciao, ciao.
Borgard spricht ist eine Podcast-Produktion von Film & Voice. Die Titelmusik ist geschrieben und arrangiert von der M. Borgard Band. Fotos und Videos zum Podcast gibt's auf www.borgard.de/podcast oder bei Instagram @sprecherborgard.